Ja, Gott hat verschiedene Wege zu reden. Und zu mir hat Gott heute Morgen schon geredet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich würde euch gern ganz kurz teilhaben lassen, weil ich den Eindruck habe, dass es nicht nur für mich ist. Wir haben gerade gesungen von diesem Brennen im Herzen. Und das hat mich erinnert, eine Begebenheit, die uns Lukas in seinem Evangelium am Ende berichtet. Und ich weiß, wenn du so singst, und mein Herz brennt von Neuem nur für dich, weiß nicht, ob du das so immer so erlebst. Also vielleicht bist du in einer Beziehung und du stellst fest, es gibt Zeiten, da brennt das Herz und es gibt Zeiten, da brennt es nicht so, sage ich jetzt mal. Und solche Zeiten sind okay, über solche Zeiten kommt man hinweg. Man trennt sich hoffentlich nicht sofort, wenn das Brennen mal nicht so da ist. Aber es ist schon gut, wenn man als Ziel hat, dass das Herz wieder brennt. Und ich habe mir so überlegt, so wie kriegt man das hin, dass das Herz wieder brennt. Und da ist mir die Begebenheit aus Lukas eingefallen, die Emmaus-Jünger. Und die sagen am Ende, also die begegnen Jesus und sie wissen nicht, dass es Jesus ist und er redet mit ihnen und so. Und dann verschwindet Jesus plötzlich und dann gucken sie sich an und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz? Und ich habe mir gedacht, ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass unser Herz anfängt zu brennen für Gott, ist, dass wir mit ihm Zeit verbringen und dass wir ihm begegnen und dass wir mit ihm zusammen sind. Und das ist was ich euch sehr empfehlen würde und was ich schön finde, dass wir wissen dürfen, dass wir einen lebendigen Gott haben und dass dieser Gott bereit ist, uns zu begegnen. Und das passt auch so ein bisschen zu dem, was ich euch heute gern weitergeben würde. Und der Text, der heute als Predigttext vorgesehen ist, der steht im Alten Testament. Und bevor ich mit uns diesen Text zusammen lese, möchte ich ein bisschen was erklären, damit wir das richtig verstehen. Manche von euch, die Bibelkenner, die finden es jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig oder ihr wisst das schon alles, aber ich möchte einfach sicher gehen, dass wir alle mitnehmen können hier. In unserer Geschichte, da gibt es einen Mann namens Nathan. Und dieser Nathan, der wird ein paar Kapitel vorher, vor dem Text, den wir gleich lesen werden, als Prophet bezeichnet. So, wir befinden uns also im Alten Testament und damit wir verstehen, was das bedeutet, Altes Testament heißt, wir sind vor Pfingsten. Das heißt, das, wovon wir gerade gesungen haben, was wir in den Gebeten gehört haben, worüber uns wir gerade unterhalten haben, so dieses, wir erleben Gott, wir sind Gott nahe, Gott redet mit uns, wir haben eine Begegnung mit Gott. Das sind Dinge, die im Alten Testament in dieser Form noch gar nicht möglich waren, weil die Menschen nicht den Heiligen Geist hatten. So, der Heilige Geist, der kam erst am Pfingsten über die ganzen Menschen, die dafür offen sind. So, die Bibel spricht von der Ausgießung des Heiligen Geistes. In der alttestamentlichen Zeit, da waren es nur ein paar wenige Menschen, die diesen Heiligen Geist hatten und die mit Gott kommunizieren konnten. Und ein Teil von diesen Menschen, die hat Gott eben berufen und auserwählt, um Propheten zu sein. Nun, diese Propheten, die hatten irgendwie, so wir würden heute sagen, die hatten einen direkten Draht mit Gott, die konnten von Gott was empfangen, die konnten Gott reden hören. Und im Neuen Testament hat sich das nun ein bisschen geändert. Die Menschen, wir sind nicht mehr so darauf angewiesen, dass ein paar wenige Menschen uns das verklickern, sondern wir können selber mit Gott Kontakt aufnehmen. Der Dienst der Propheten existiert immer noch, aber er funktioniert heute unter etwas anderen Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal. Ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber bloß, dass wir das mal so gehört haben. Und ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du an Propheten denkst, aber ein Prophet, dessen Aufgabe war jetzt nicht nur die Zukunft vorherzusagen und zu sagen, das wird passieren und das wird passieren, sondern ein Prophet war jemand, der im Auftrag Gottes geredet hat. Jemand, zu dem Gott geredet hat und der gesagt hat, gib diese Botschaft, die ich dir gegeben habe, entweder an einzelne Personen oder an eine ganze Gruppe weiter. Und das ist das, wie wir auch denken, dass der Heilige Geist heute noch wirkt. Paulus redet davon, dass es die Gabe der Prophetie gibt. Und das heißt, dass Gott zu einzelnen Menschen redet, um ihnen eine Botschaft zu geben, die für einzelne Leute oder vielleicht auch für eine Gruppe von Leuten gedacht ist. Und so einer war Nathan. Und weil damals eben die meisten Leute keinen Heiligen Geist hatten, nicht die Möglichkeit hatten, so direkt mit Gott Kontakt aufzunehmen, direkt eine Weisung von ihm zu empfangen. Deswegen hat Gott diesen Propheten benutzt, um Botschaften weiterzugeben, die in einer bestimmten Situation eben wichtig waren. Und von diesem Propheten, da wird nun eine Aufgabe erwartet, die für ihn nicht so ganz einfach war, menschlich gesprochen jedenfalls. Und wenn dich interessiert, wo das ist und du gern mitlesen möchtest, dann darfst du gerne deine Papier- oder deine elektronische Bibel aufschlagen im zweiten Buch Samuel und dort im Kapitel 12. Und ich lese mal ein paar Verse, wir werden dazwischen, also ich werde jetzt nicht den ganzen Text lesen, sondern immer zwischendurch mal Stopp machen und dann ein paar Dinge dazu sagen. Darum schickte der Herr den Nathan zu David. Dieser ging zu David und sagte zu ihm: In einer Stadt lebten einst zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts, außer einem einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es auf und es wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot und es trank aus seinem Becher und in seinem Schoß lag es und war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann und er brachte es nicht über sich, eines von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den anderen zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Böse Geschichte, oder? Und ich glaube, jedem von uns geht es so, wie dem König David, dem diese Geschichte erzählt worden ist, in uns wallen die Emotionen auf. Aber lass mich ganz kurz was zu dieser Geschichte sagen. Ich habe mir überlegt, war diese Geschichte Teil der göttlichen Botschaft? Hat Gott dem Nathan gesagt, du pass mal auf, erzähl dem David diese Geschichte? Oder hat sich der Nathan überlegt, also das, was ich dem David jetzt erklären muss, das ist ein bisschen schwierig. Und ich weiß nicht, ob du dich da hineinversetzen kannst, ob du genügend historische Fakten kennst oder historische Romane oder Filme oder Serien geschaut hast, um zu wissen, in welche Position sich der Nathan begeben hat. Also wenn du einen König konfrontieren willst und ihm eine, sagen wir mal, unangenehme Nachricht überbringen möchtest, dann ist es nicht so ganz ohne. So, Nathan erzählt jetzt diese Geschichte und ich vermute, also ich kann euch das nicht beweisen, aber ich vermute mal, dass es nicht Teil der Botschaft Gottes war, sondern dass Nathan diese Geschichte mit dazu genommen hat, um die Akzeptanz seiner Botschaft zu erhöhen. Würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Und um das Risiko für ihn zu minimieren. Es kann natürlich auch sein, dass Gott ihm das so gesagt hat, ist im Prinzip auch unerheblich, aber ich habe mir so gedacht, ich finde es schön, wie Nathan jetzt nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern wie Nathan, wir können es auch positiv formulieren, versucht, David zu gewinnen. Dafür zu sorgen, dass er nicht sofort auf Stur schaltet, dass er nicht sofort auf Konfrontation geht, nicht sofort angegriffen wird, sondern erzählt ihm eine Geschichte, wo David irgendwie emotional sich einklinken kann und irgendwie einen Bezug herstellen kann. Und es funktioniert auch. Die Taktik geht auf und wir lesen weiter im Vers 5 und Vers 6. Da geriet David in heftigen Zorn über den Mann und sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, verdient den Tod. Das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan und kein Mitleid gehabt hat. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr das jetzt hört. Ich habe mir so gedacht, wie soll ein toter Mann ein Lamm ersetzen? Also David reagiert eigentlich so richtig königlich. So, er steht über den Dingen, er kann Todesurteile natürlich aussprechen, er weiß, was Sache ist, er weiß auch, was gerecht ist. Und er weiß in der Sache vollkommen klar, natürlich, dass der Mann verdient den Tod. Ja gut, vielleicht auch nicht unbedingt. Also er soll es jedenfalls ersetzen und wir müssen das in Ordnung bringen. David fühlt sich vollkommen sicher in dieser Situation. David spricht ein Urteil. Und ich weiß nicht, wie oft wir in so einer Situation sind, wo wir genau wissen, was richtig und falsch ist. Und wo wir ganz schnell dabei sind, ein Urteil zu sprechen. Und David hat ein paar Fakten bekommen und natürlich ging es darum, ihn dazu zu bringen, ein Urteil zu sprechen. Das war Sinn und Zweck der Übung. Und trotzdem geht es mir manchmal so, dass ich mir denke, ich bin sehr schnell dabei, ein Urteil zu sprechen. Ich bin sehr schnell dabei, zu wissen, wie der Hase läuft. Und ich muss mich manchmal dazu zwingen, mir zu sagen, Wolfgang, mach langsam. Du kennst nicht die ganzen Fakten. Und vor allem, hier hat ein Dritter geredet. Jetzt würden wir hergehen und würden sagen, dann lass uns mal mit diesem armen Mann reden. Und wenn wir es ganz richtig machen, dann würden wir auch mit dem reichen Mann reden. Und wenn wir dann alle Fakten haben, dann können wir das vielleicht besser beurteilen. Und ob das Urteil im aktuellen Fall groß verändert hatte, weiß ich nicht. Aber nimm das mal mit als ein kleines Steinchen, was dir helfen kann in deinem Alltag. Dass wir nicht so schnell ein Urteil sprechen. Dass wir erstmal warten. Dass wir vielleicht auch gar kein Urteil sprechen. Manchmal müssen wir die Dinge auch nicht beurteilen. Wir dürfen eine Meinung haben, aber lass uns mit unserem Urteil mal ein bisschen langsam sein. Und uns vielleicht da immer mal wieder überlegen, wie würde ich wollen, dass Gott mit mir umgeht, wenn ich in so einer Situation wäre. Also jedenfalls, David war erzürnt und er war selbstsicher und er wusste, wie der Hase läuft. Und dann kommt die unerwartete Wendung in unserer Geschichte und du kannst es jetzt schon denken, Vers 7, da sagte Nathan zu David, du selbst bist dieser Mann. Ups. Und jetzt hören wir den Satz nochmal. Dieser Mann hat den Tod verdient. Okay. David ist nun plötzlich nicht mehr so selbstsicher und er denkt sich, was ist jetzt falsch? Ich habe doch niemanden Lamm weggenommen. Ich kenne doch gar keinen armen Mann in meiner Umgebung und ich habe vielleicht Besuch bekommen, aber ich kümmere mich ja nicht selber darum. Wie kann ich dieser Mann sein? Und ich merke schon, wie es in David anfängt zu rattern und wie er sein Hirn durchsucht und seine Erinnerungen durchsucht und denkt sich, was in aller Welt meint der Nathan? Und ich finde es so herrlich, wie gut Nathan das eingefädelt hat, dass David anfängt nachzudenken und dass David hoffentlich anfängt, sich selbst in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist so ein klassisches Beispiel, wie man Menschen dazu bringen kann, eben nicht den ausgetretenen Pfaden zu folgen, sondern sie einfach mal ein bisschen aus ihrem Gleichgewicht zu schmeißen. Also, David, du selbst bist der Mann. Die Bombe ist geplatzt und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommt der heikle Teil der Geschichte. Und jetzt erklärt Nathan auch, um was es geht. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König von Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn und die Frauen deines Herrn in den Schoß gegeben und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben und wenn das zu wenig ist, gebe ich dir noch manches andere dazu. Hier machen wir nochmal ganz kurz Stopp, bevor es darum geht, was nun David wirklich angestellt hat. Gott erinnert David, was er alles Gutes für ihn getan hat. Gott erinnert David an all die Segnungen, die er von Gott bekommen hat. Gott hat David gesegnet. Wer die Geschichte von David nicht so hundertprozentig parat hat, David wurde zum König gesalbt und Saul fand es nicht so cool und hat ihn verfolgt und hat ihm nachgestellt und David wurde immer wieder gerettet, weil Saul ihn umbringen wollte und so weiter und so fort. Und das ist die Geschichte, auf die Gott sich bezieht, wo er sagt, ich habe dich gerettet von Saul, ich habe dir letztendlich das Königreich gegeben von ihm. Und dann erinnert er ihn daran, wie sehr er ihn gesegnet hat. David kam aus einer, ich weiß nicht, ob wir sagen müssen, aus einer armen Familie, aber er kam aus einer Bauernfamilie. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht so besonders reich waren. Und, Und Gott hat ihn da rausgeholt. Er war der Jüngste unter seinen Brüdern. Er war definitiv nicht besonders angesehen. Und jetzt ist er der König von Israel. Was für eine Karriere. Und Gott sagt, hör mal, das hast du mir zu verdanken. Ich habe das gemacht. Und wenn dir das nicht genug ist, ich kann dir noch mehr geben. Ja, wie cool ist das denn? Gott sagt zu David, David, wenn dir es noch nicht genug ist, was du an Segen hast, ich habe noch ein bisschen was. Kennst du diese Bibelstelle, wo es heißt, Gott wird all unseren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum an Herrlichkeit? Ich denke mir das manchmal, wie oft vergesse ich das? Das, was mir zur Verfügung steht, das, was sozusagen meine Möglichkeiten sind, das beschränkt sich nicht daran, was ich kann, sondern es beschränkt sich daran, was Gott kann, was Gott in seiner Schatztruhe noch übrig hält. Und glaub mir, diese Schatztruhe, die ist größer, als wir uns das vorstellen können. Und Gott sagt zu David, David, wenn es noch nicht genug ist, ich kann dir noch mehr geben. Ich kann dich noch mehr segnen. Und es erinnert mich wieder an so eine neutestamentliche Geschichte, die Jesus erzählt von dem verlorenen Sohn. Und da gibt es zwei Brüder. Und da kommt der eine Bruder und sagt, Vater, ich habe mich für dich abgerackert und ich habe immer das getan, was du wolltest. Und nie hast du für mich auch nur ein kleines Tier irgendwann mal geschlachtet. Und jetzt kommt dieser Kerl zurück, der dein ganzes Vermögen verprasst hat und du schmeißt eine riesengroße Fete für ihn. Und der Vater schaut ihn an und sagt, mein Kind, was mir gehört, das gehört auch dir. Du hättest dir jederzeit alles nehmen können. Und ich denke mir, wie oft ist es so, dass wir in unserem Leben denken, so wir sind irgendwie in unserem Denken gefangen, wir tragen unsere Scheuklappen und wir haben gar keine Vorstellung davon, was Gott eigentlich für uns tun könnte und was vielleicht Gott auch für mich tun möchte. Wir rechnen gar nicht damit, was uns zur Verfügung steht, was für ein Segen da ist. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Gütern, mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Also Gott ist nicht knauserig und Gott meint es gut mit dir. Vielleicht kennt jemand noch diesen berühmten Satz, den ich euch vor vielen Jahren mal beigebracht habe mit den 5 Gs. Sehr gut, vielen Dank. Ich war nicht ganz umsonst hier. Gott gibt gerne gute Gaben. Schreib dir das hinter die Löffel, schreib's in dein Herz, denk da dran. Gott meint's gut mit dir. Vielleicht hast du manchmal den Eindruck, dass es Gott nicht gut mit dir meint. Es passieren Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, Gott, echt jetzt? Wo ist da das Gute? Aber halt in deinem Herzen dran fest. Gott meint's gut mit dir. Wir verstehen nicht immer, was er tut, ja. Und vielleicht werden wir seine Pläne auch erst in der Ewigkeit irgendwann mal verstehen. Aber Gott meint es gut mit dir, halt da dran fest. Und ich wurde erinnert am Psalm 23. Mir wird nichts mangeln. Hör mal, vielleicht hat Gott nicht unbedingt den großen Reichtum für dich vorgesehen. Vielleicht wirst du nie eine Villa in Malibu besitzen und niemals auf die Malediven fahren können in Urlaub. Aber weißt du was? Gott sagt dir, dir wird nichts mangeln. Wir haben versucht, unseren Kindern das immer wieder einzuprägen. Also wir haben auf der einen Seite versucht, sie darauf vorzubereiten, dass sie, weil sie Christen sind, beziehungsweise hoffentlich werden würden, dass sie manchmal einfach auch Außenseiter sein würden. Und dass nicht immer alle Leute verstehen würden, was sie tun. Aber was wir auch versucht haben, ihnen klarzumachen, ist, bei Gott kommst du nicht zu kurz. Und wenn ich jetzt schaue, was aus ihnen geworden ist und wir sehen, wie sie sich für Gott einsetzen, jeder so auf seine Art und Weise, dann stelle ich einfach fest, dass sie das verinnerlicht haben, dass sie das verstanden haben. Ich kann mein Leben investieren in das Reich Gottes und ich werde nicht zu kurz kommen. Mir wird nichts mangeln. Und ja, es ist für sie und auch für uns und für jeden von uns immer mal wieder schwierig, das zu glauben, dass ich nicht zu kurz komme und dass mir nichts mangelt. Manchmal empfinden wir Mangel. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Gott diesen Mangel ausfüllen wird. Nach meinem Glauben? Nach meinen Möglichkeiten? Nein, nach seinem Reichtum an Herrlichkeit. Okay, und jetzt kommen wir drauf, was ist passiert? Vers 9, viele von euch wissen das schon, aber jetzt kommt der Punkt. Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet und etwas getan, was ihm missfällt. Du hast den Hethiter Uriah mit dem Schwert erschlagen und hast dir seine Frau zur Frau genommen. Durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umgebracht. So, wer die Geschichte noch nicht kennt, für den sind es jetzt wahrscheinlich böhmische Dörfer und er versteht überhaupt nichts mehr. Aber ich versuche diese Geschichte ganz kurz zu erzählen, um was es geht. Das Heer Davids war unterwegs im Krieg. Das heißt ja zu der Zeit, als die Könige Krieg führen. Vielleicht gab es da so eine bestimmte Saison oder sowas, wo vielleicht der Boden nicht so schlammig war oder was auch immer. Jedenfalls, es war Zeit, Krieg zu führen. Und David hat Krieg geführt gegen die Ammoniter, ein feindliches Volk. Und das Heer Davids war ausgezogen in den Krieg und typischerweise war der König als Heerführer bei seinem Heer. David hat beschlossen, zu Hause zu bleiben. Nun, vielleicht hatte er gute Gründe, weil er mit seinem Kämmerer noch den Haushalt fürs nächste Jahr vorbereiten musste oder weil, keine Ahnung, weil eine seiner Frauen, da kommen wir auch gleich noch drauf, vielleicht gerade schwanger war, ein Kind bekommen sollte oder ich weiß nicht was. Also David ist aus irgendeinem Grund zu Hause geblieben und obwohl jetzt das nicht gewertet wird, sind sich die meisten Ausleger einig, dass das so der Anfang des Übels war. Ja, König David blieb zu Hause und er war eines Abends auf der Dachterrasse seines Palastes und sah dort eine Frau beim Baden. Also die hatte nicht einen Pool, in dem sie gebadet hat, sondern die hat gebadet, um sich zu waschen. Und ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich trage in der Dusche normalerweise keinen Badeanzug. Lass mich das mal so formulieren. Das heißt, diese Frau war dort vermutlich auch auf dem Dach ihres Hauses oder wie auch immer und hatte vermutlich nichts an. Und der König hat sie gesehen. Und so die ersten Jahre meines Lebens, da bin ich immer davon ausgegangen, der David hat sich die Bathseba gekrallt und er war schuldig, natürlich. Aber je länger die Jahre ins Land gingen, desto mehr habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich weiß, wie meine Frau das macht. In unserem Schlafzimmer, da haben wir ungefähr, also wir haben so eine kleine Terrasse, wer bei uns schon mal war, der weiß es, die ist vielleicht so, keine Ahnung, 2,50, 3 Meter breit oder sowas. Und dann kommt eine Garage, bei der es keine Fenster gibt. Und meine Frau macht regelmäßig den Rollladen zu, damit niemand durch das Fenster reingucken kann. Versteht ihr das? Da ist niemand, der reingucken kann. Da ist eine Garage. Und trotzdem macht meine Frau die Jalousien zu. Und ich frage mich, warum in aller Welt badet diese Frau nackt auf dem Dach, obwohl sie weiß, dass da oben, und bitte denkt daran, wir leben nicht im 20. Jahrhundert, wo David mit einem großen Feldstecher auf seinem Dach ist und alles beobachtet, sondern der konnte mit seinen bloßen Augen sehen, dass da eine nackte Frau war. Und ich denke mir, warum badet die Frau da ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen? Also vielleicht, ihr könnt ja mal einfach drüber nachdenken, nur so am Rande. David sieht die Frau und er denkt sich, die ist doch hübsch, lässt Erkundigungen einziehen über diese Frau und findet raus, die Frau ist verheiratet. Die ist nicht mit irgendjemandem verheiratet, die ist mit einem seiner Soldaten verheiratet, der jetzt gerade im Krieg ist. Spätestens an dieser Stelle würde ein verantwortlicher König sagen, okay, war nett, sie mal gesehen zu haben, gut ist. David lässt sie bringen. Keine Ahnung, wer da jetzt wen verführt hat, ist auch vollkommen unerheblich. Jedenfalls David verbringt eine gute Zeit mit ihr und wie in jedem guten Hollywood-Film, sie landen im Bett, sie schlafen miteinander und David schickt die Frau wieder weg. Es hört sich nicht so an, als ob die eine regelmäßige Affäre hatten. Vermutlich war damit David zufrieden. Kurze Zeit später bekommt er eine Nachricht von dieser Frau und sie sagt, ich bin schwanger. Dumm gelaufen. Aber David ist ein König, David weiß, wie man sowas macht. Er nicht faul, er schickt Nachricht an seinen Heerführer und sagt, schick mir diesen Uriah nach Hause, gib dem mal ein bisschen Heimaturlaub. in der Hoffnung, dass dieser Mann zu seiner Frau geht, mit seiner Frau schläft und er ihm das Kind unterschieben kann. Der Uriah ist leider etwas verantwortungsbewusster als der König und er sagt, hör mal, meine Kumpels sind im Feld, ich gehe doch jetzt nicht heim und schlafe mit meiner Frau. Nee, nee, ich lege mich hier in den Hof des Königs und ich warte, bis er mich wieder zurückschickt. Dumm gelaufen. Der Trick hat nicht funktioniert. Aber David ist ja König. Er schickt Uriah zurück mit dem Befehl an seinen Heerführer, schickt den Uriah mal irgendwo hin, wo es richtig gefährlich ist, damit er ums Leben kommt. Er lässt ihn sein eigenes Todesurteil überbringen. Also dazu muss man schon ziemlich abgebrüht sein. Und Nathan überbringt ihm hier im Auftrag Gottes die Nachricht. Lesen Sie es nochmal ganz kurz vor. Du hast den Hethiter Uriah mit dem Schwert erschlagen. David hat kein Schwert in der Hand gehabt, aber er war verantwortlich für dessen Tod. Und Gott hat es ganz genauso gesehen. David hat hier ganz bewusst einen Menschen in den Tod geschickt. Und jetzt vermute ich, dass David nicht mehr nachgedacht hat, auf was sich das wohl bezogen hat. David wusste ganz genau, was er getan hat. Und spätestens jetzt kam das schlechte Gewissen wieder, was David vermutlich schon lange Zeit, also lange Zeit weiß ich nicht, aber jedenfalls er hat, war vermutlich daran, dieses schlechte Gewissen zu begraben. David ging davon aus, dass mit dem Tod von Uriah die Sache gelöst wäre. Er hat die Frau anschließend geheiratet und dann hat sie, wie es in der damaligen Zeit üblich war, halt eine Frühgeburt gehabt. Also es lagen keine 9 Monate zwischen der Hochzeit und der Geburt. Gut, ist vielleicht damals nicht so gut aufgefallen. Vielleicht wusste es auch jeder, was da passiert ist. Die Geschichte deutet an, dass es schon eher aufgefallen ist. Wir werden das gleich noch sehen. Der Plan, den der König David hatte, ist nicht aufgegangen. Also können wir eine weitere Lektion aus dieser Geschichte lernen. Du kannst dich selber belügen, aber du kannst Gott nicht belügen. Du kannst dir einreden, was immer du möchtest, ob es da um eine Sünde geht oder um was auch immer. Du kannst dir selber einreden, was du magst. Gott weiß, was Sache ist. Gott weiß, warum du Dinge tust. Gott weiß, was du tust. Du kannst den Rollladen zumachen. Du kannst Dinge heimlich machen. Du kannst den Browserverlauf wieder löschen von deiner Festplatte. Du kannst alles Mögliche machen und denken, niemand hat es mitbekommen, aber Gott weiß es und Gott hat eine Meinung dazu. Und das ist jetzt vielleicht bedrohlich für dich. Ich persönlich finde es manchmal auch bedrohlich, aber die meiste Zeit über finde ich das entspannend zu wissen. Es gibt eine Person in diesem Universum, vor der muss ich kein Theater spielen, weil der mich durchschaut und weil der alles weiß. Und das Seltsame ist, der weiß alles und der liebt mich trotzdem. Und das ist das absolut Coole an Gott. Und jetzt kommt der Teil, den wir vielleicht nicht unbedingt mit Liebe in Verbindung bringen würden. Im Englischen gibt es noch einen Begriff, der heißt Tough Love. So, jetzt kommt die harte Liebe. Jetzt kommt Vers 10. Darum soll jetzt das Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Haus weichen. Denn du hast mich verachtet und dir die Frau des Hethiters genommen, damit sie deine Frau werde. So spricht der Herr. Ich werde dafür sorgen, dass sich aus deinem eigenen Haus das Unheil gegen dich erhebt. Und ich werde dir vor deinen Augen deine Frauen wegnehmen und sie einem anderen geben. Er wird am hellen Tag bei deinen Frauen liegen. Ja, du hast es heimlich getan. Ich aber werde es vor ganz Israel und am hellen Tag tun. Ups. David bekommt nicht nur einen Klaps auf die Finger. Und jetzt kannst du sagen, Gott ist aber ganz schön hart. Aber weißt du was? David war nicht irgendjemand. David war der König. David war derjenige, der ein Vorbild für sein ganzes Volk abgegeben hat. Und Gott wusste ganz genau, wenn David durchkommt, dann wird es eine Auswirkung haben. Und er sagt, dass David es heimlich getan hat, aber dass er es öffentlich tun wird. Es hat sich dann später erfüllt, sein eigener Sohn hat gegen ihn geputscht, hat sich seine Nebenfrauen geschnappt, hat mitten in der Stadt so ein Liebesnest aufgebaut und hat vor aller Augen, um zu zeigen, dass er nun der neue Herr war, mit den Frauen seines Vaters geschlafen. Also eine ganz, ganz krasse Geschichte, die Gott dem David hier androht und die dann auch wirklich so passiert ist. Aber lasst uns den Rest der Geschichte noch anschauen und dann wollen wir schauen, was wir mit diesen ganzen Fakten machen. Darauf sagte David zu Nathan, und jetzt hör gut zu, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist keine lange Rede, das ist nicht, ja Nathan, aber du kennst nicht die ganze Geschichte und weißt du, und es war so und so und weißt du, meine Frau und überhaupt und muss ein bisschen Verständnis haben und so. Er sagt nur einen Satz, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und es passt gut auf, was Nathan sagt. Nathan antwortete David, der hat deine Sünde vergeben. Du wirst nicht sterben. Okay, nun habt ihr ganz genau aufgepasst, was waren die Konsequenzen, die Gott David angedroht hat? War da dabei, dass er sterben muss? Nee. Also diese kurze Unterhaltung, die hat mich schon zum Nachdenken gebracht. So, der erste Eindruck ist, David gibt seine Sünde zu und alles ist gut. So, er sagt, ich habe gesündigt. Nathan sagt, der Herr hat dir vergeben. Aber dann sagt er, du wirst nicht sterben. Okay. Und was ist mit dem Rest so? Was du gerade gesagt hast, das wird nicht zurückgenommen. Die Konsequenzen werden nicht zurückgenommen. Und dann kommt der Vers 14 und jetzt sehen wir auch, warum Gott so hart war. Weil du aber die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern veranlasst hast, muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben. Und dann ging Nathan nach Hause. Also, David sagt, hör mal, ich habe gesündigt. Nathan sagt, deine Sünde hat Konsequenzen gehabt, nicht nur für dich, sondern für das ganze Volk. Die Feinde lästern. Die lästern über dich, die lästern über Gott, die lästern über das Volk. Und deswegen wird es Konsequenzen geben und ich werde diese Konsequenzen nicht bleiben lassen. Und dann geht Nathan, weil er weiß, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das steht nun in unserem Text nicht drin, aber wir lesen das an verschiedenen Stellen im Neuen und im Alten Testament, dass David ein Mann war, der nach dem Herzen Gottes war. Und jetzt sagst du, Moment, David hat einen Ehebruch begangen, er hat einen Mord begangen, hallo, ein Mann nach dem Herzen Gottes? Hä? Ich verstehe das nicht mehr. Aber weißt du was, darüber gibt es eine extra Predigt, vielleicht findet ihr die doch irgendwo in den Tiefen des Netzes. David hat so viele Fehler gemacht. Und Gott sagt trotzdem, David, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Und was lernen wir da draus? Wir lernen daraus, wir können Fehler machen und Gott lässt uns nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Gott geht weiter mit uns, Gott investiert in uns, Gott bricht die Beziehung mit uns nicht ab. Aber es heißt auf der anderen Seite auch, unsere Fehler, unsere Sünden haben Konsequenzen und Gott wird diese Konsequenzen nicht notwendigerweise einfach streichen. Ich möchte auf diese Konsequenzen nun gar nicht groß eingehen. Für David war das eine harte Zeit und David hat mal wieder eine Lektion gelernt, so wie wir hoffentlich immer mal wieder eine Lektion lernen. Und manchmal braucht es harte Konsequenzen, dass wir Dinge lernen. Und manchmal müssen wir vielleicht auch mit unseren Kindern auch mal hart umgehen, damit sie Dinge lernen. Und David war kein Vorbild im Umgang mit Versuchung. Aber er war ein Vorbild im Umgang mit Schuld. Er hat eben nicht versucht zu beschönigen oder zu beschwichtigen oder sich irgendwie rauszureden, sich zu rechtfertigen, sonst irgendwie aus der Sache rauszukommen. Er hat zugegeben, was er falsch gemacht hat und er wusste, es war falsch. Und er war bereit, Korrekturen vorzunehmen an seinem Kurs. Und wenn du aus dieser Geschichte noch was mitnehmen möchtest, dann nimm doch das mit. Gott möchte dich korrigieren, wenn es nötig ist. Und es ist wichtig, dass wir das zulassen, dass wir bereit sind zuzuhören, wenn Gott uns was sagt. In dem Fall hat es nicht Gott selbst gesagt, sondern Gott hat es durch einen Propheten gesagt. Vielleicht erreicht dich die Botschaft Gottes auch über einen Propheten. den nennst du vielleicht nicht Prophet, sondern den nennst du Freund, Nachbar, Bruder, Gemeindeglied, Prediger, wie auch immer. Aber weißt du was? Wir leben nicht mehr im Alten Testament. Wir leben im Neuen Testament. Und Gott kann zu dir direkt reden. Du musst nicht warten, bis ein Prophet zu dir kommt. Du musst nicht warten, bis eine Stimme vom Himmel kommt. Gott redet zu dir. Vielleicht ist die Stimme leise geworden in deinem Herzen. Vielleicht hast du die Stimme Gottes gedämpft, weil du sie nicht mehr hören möchtest. Aber du musst nicht warten, bis irgendwas von außen kommt, sondern wir leben im Neuen Testament. Jeder, der das Leben mit Gott angefangen hat, hat den Heiligen Geist, hat diesen Draht, hat diese Brille, wenn du so willst, die wir heute in der Moderation gehört haben. Und wenn Gott dir sagt, ob er es nun direkt tut oder mittelbar, wenn Gott dir sagt, dass du falsch liegst, dann mach es wie David. Gib zu, dass du einen Fehler gemacht hast. Gib zu, dass du falsch liegst. Bekenn deine Schuld. Und weißt du was? David hat hier kein langes Gebet gesprochen. Er hat nicht eine Rede gehalten und wie zerknirscht er war. Er hat einfach gesagt, ich habe gesündigt. Ich bin schuldig, ja. Und dann ist der nächste Schritt, nimm die Vergebung an. Trag diese Schuld nicht ewig mit dir rum. Jesus hat gesagt, ich vergebe dir. Wir haben vor kurzem den ersten Johannesbrief miteinander angeschaut und da hieß es, wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ist es so einfach? Ja, es ist so einfach. Und dann kommt der nächste Schritt, der fehlt jetzt in unserer Geschichte, aber wenn du das Leben von König David anschaust, dann kannst du das eventuell nachvollziehen. Geh deinen Weg von da an richtig. Denkt an die Ehebrecherin, die man zu Jesus bringt. Und die Leute sagen, sie hat den Tod verdient. Ich höre den König David sprechen. Der hat den Tod verdient. Und Jesus, er sagt nicht ja, hätte er auch machen können. Er sagt einfach gar nichts. Und dann sagt er, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann gehen alle weg. Und Jesus bleibt mit dieser Frau übrig. Und er hätte ihnen genau dasselbe sagen können, wie es Nathan zu David gesagt hat, deine Schuld ist dir vergeben. Er sagt was anderes zu ihr. Und das gehört auch zu diesem Thema dazu. Er sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wir können nicht die Vergebung Gottes annehmen und anschließend so weiterleben wie bisher. Wenn du falsch abgebogen bist, dann dreh um oder nimm die nächste Abzweigung in die richtige Richtung, was auch immer. Aber du kannst nicht einfach die Vergebung annehmen und weitermachen wie bisher. David ist uns da ein echtes Vorbild. David hat verstanden, um was es geht. Das heißt nicht, dass er danach keine Fehler mehr gemacht hat. Aber Gott hält zu dir, auch wenn du Fehler gemacht hast. Und Gott spricht dir diese Vergebung zu. Und dann wollen wir diese Vergebung annehmen. Und wollen sagen, danke Jesus, dass du am Kreuz für mich bezahlt hast. Lass mich ganz kurz vielleicht noch was zu diesen harten Konsequenzen sagen. Wenn du den Tod Jesu am Kreuz anschaust, dann siehst du, dass unsere Schuld harte Konsequenzen hat. Bloß nicht für uns. Das vielleicht manchmal auch. Aber sie hatte für Gott harte Konsequenzen. Und wenn du darüber nachdenkst, warum Gott manchmal vielleicht hart mit dir ist, warum er dich manchmal Dinge erleben lässt, wo du sagst, ist jetzt aber schwierig für mich, dann denk vielleicht manchmal dran, was Gott erlitten hat, um deine Schuld aus der Welt zu schaffen. Und dann fang an, den richtigen Weg zu gehen. Und weißt du was? Gott sagt, ich werde deine Sünde versenken in das Meer, dort, wo es am tiefsten ist. Und jedes Jahr am Versöhnungstag werde ich sie wieder rausholen und sie mir angucken. Nein? Nein? Er sagt, ich will nie mehr dran denken. Und vielleicht solltest du das auch lernen, zu sagen, ich möchte die Schuld, die ich auf mich geladen habe, ins Meer versenkt wurde von Gott. Ich will nicht mehr dran denken. Die ist vergeben. Ich wollte fast sagen, die ist vergessen. Also mit dem Vergessen ist so eine Sache. Die Schuld ist vergessen. Aber lasst uns die Lektionen uns dran erinnern und nicht die Lektionen vergessen, die wir daraus gelernt haben. Wir wollen es mal hierbei gut sein lassen und ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du auch diese Geschichte von König David hast aufschreiben lassen. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht Helden präsentierst, die stromlinienförmig und vollkommen heilig sind, sondern dass es Menschen sind, die Fehler haben, Menschen sind, die mit denselben Dingen zu kämpfen haben, wie wir auch. Und ich danke dir, Herr, dass du uns heute Morgen so deutlich vor Augen gestellt hast, dass es dir eben nicht egal ist, wenn wir Fehler machen. Und du bist nicht ein Gott, der gerne straft. Du bist ein Gott, der zurechtbringt. Du bist ein Gott, der möchte, dass wir in unserem Leben Segen haben. Das Erste, was David von dir gehört hat, war nicht, du hast einen Fehler gemacht, sondern ich kann dich noch mehr segnen. Vater, du bist manchmal so anders als wir. Und wir möchten dir Danke sagen heute Morgen, dass du uns so über alle Maßen liebst. Und auch die Strafe über David, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt verstehen können, die kommt aus deiner Liebe. Und ich bitte dich, Herr, dass wir in all dem, was uns passiert in unserem Leben, deine Liebe sehen können. Und dass wir verstehen, dass du gute Pläne mit uns hast. Ich möchte dich bitten, Herr, so wie die Jünger dich gebeten haben, Herr, stärk du unseren Glauben, hilf du uns, dir zu vertrauen. Wirklich zu wissen, tief in unserem Herzen, dass du es gut mit uns meinst und dass du gute Pläne für uns hast. Und wir möchten so leben, wie es dir gefällt. Wir möchten deine Gebote halten, weil es für uns gut ist, weil wir gesegnet werden, Herr, aber auch, weil es dir Freude macht. Und weil es den Menschen um uns herum hilft, dich zu erkennen und zu dir zu finden. Herr, du sollst verherrlicht werden in unserem Leben. Amen.